Barbara, du erzählst uns jetzt was über die größten IoT-Fails, oder?
Nicht nur. Also dieses Mal geht es sehr um IoT und Privatsphäre.
Alles klar, wir sind schon gespannt. Großen Applaus für die Barbara und viel Spaß mit dem Vortrag.
Okay. Ja, hallo von mir auch nochmal. Guten Mittag, schönen Nachmittag. Freut mich, dass ihr euch für dieses Thema interessiert, über das ich jetzt die nächste Dreiviertelstunde reden werde. Also wie das Internet der Dinge unsere Privatsphäre unterwandert. Wie komme ich eigentlich dazu, dass ich genau darüber euch jetzt meine, was erzählen zu können? Ich beschäftige mich seit circa 12 Jahren mit IT und zwar als Journalistin. Und das Internet der Dinge ist was, was mich eigentlich irgendwie schon 4-5 Jahre jetzt verfolgt sozusagen. Und ich sehr viel mitgekriegt habe, wie sich das Ganze entwickelt. Und meine Beobachtung ist, dass es exponentiell passiert und in ein paar Jahren halt mehr oder weniger, also uns wirklich alle komplett betreffen wird. Derzeit ist es noch so, dass wir 8,3 Milliarden IoT-Devices bereits haben. Letztes Jahr waren es noch 6,3 Milliarden. Im Jahr 2020 sollen es aber schon 20,4 Milliarden sein. Und das sind Zahlen von Gartner aus dem Jänner 2017. Vielleicht hat sich das Ganze mittlerweile noch verändert, aber das sind die aktuellsten offiziellen Zahlen, die man dazu finden konnte. Und wenn man von 20 Milliarden IoT-Devices spricht, dann ist das halt schon ganz schön viel. Aber was ist das IoT eigentlich? Das kann alles sein. Alles, was miteinander vernetzt ist. Dazu zählen die Smartwatches genauso wie die Fitness-Tracker. Kinderspielzeug, das irgendwie mit dem Internet verbunden ist, genauso wie Sexspielzeug. Alles rund um Heimvernetzung. Also es hat sich zwar eingebürgert, dass IoT, viele denken bei IoT heutzutage schon fast nur mehr an smarte Lampen oder das smarte Wohnzimmer oder was man im Wohnzimmer alles tun kann. Das ist, kommt durch den Begriff Smart Home, aber IoT ist wirklich viel weiter gefasst sozusagen. Und digitale Assistenten und smarte Lautsprecher zählen da irgendwie genauso dazu. Das ist zum Beispiel der Google Home mit dem Assistant, Amazon Echo mit Alexa, Apple Siri und Microsoft Cortana. Das sind halt so Spracherkennungssoftware und digitale Assistenten. Und ein Beispiel für IoT, jetzt ohne Wertung, möchte ich das irgendwie bringen, ist der Smart Coffee Maker. Der kann sich mit anderen Dingen vernetzen, die man halt so trägt, wie eben Fitness-Tracker und Schlaftracker. Und wenn man zum Beispiel irgendwie eine Nacht mit nur 3 Stunden Schlaf hatte, kommt dann der Kaffee besonders stark raus aus der Kaffeemaschine. Ein anderes Beispiel ist ein österreichisches Startup namens Playbrush. Das ist eine smarte Zahnbürste. Die haben einen Bluetooth-Aufsatz für Kinder entwickelt, der verbunden ist mit dem Smartphone. Und der Ansatz ist der, nur wenn man die Zähne richtig putzt, darf man am Smartphone-Spiel weiterspielen. Dann gibt es eben da diese Kaffeemaschine, dann gibt es Sexspielzeug. In diesem Bild ist übrigens so, die Kaffeemaschine wurde noch nicht gehackt, der Vibrator allerdings schon. Als erstes möchte ich euch aber jetzt ein bisschen was über die digitalen Assistenten erzählen. Weil die eigentlich meiner Meinung nach das größte, die größte Invasion für die Privatsphäre sind, weil man sie halt sich wirklich ins Heim hineinstellt. So sieht Amazon Echo aus, falls ihr das noch nie gesehen habt. Das ist das Pendant von Google dazu, Google Home. Echo gibt es bereits bei uns, Google Home ist es derzeit nur über Deutschland importierbar. Und ich habe im Zuge meiner Recherchen mit Menschen gesprochen, die das tatsächlich bereits nutzen, und zwar jeden Tag nutzen. Und die haben mir irgendwie so erzählt, was sie an einem ganzen Tag mit Google Home so machen. Und zwar in der Früh hören sie sich, also nach dem Aufstehen hören sie sich schon, und das ist jetzt nicht fiktiv, also um das geht es mir nämlich. Ich habe jetzt irgendwie kein fiktives Beispiel, was man damit machen kann, sondern tatsächlich einen Erfahrungsbericht eines regelmäßigen Nutzers von diesem Teil. Und der hört sich in der Früh eben an, wie das Wetter wird, lässt sich seine Termine vorlesen. Und am Weg zur Arbeit lässt er sich dann irgendwie, beziehungsweise bevor er zur Arbeit fährt, lasst er sich dann die Verkehrsverbindungen noch vorlesen, sagen, ob es Stau gibt. Dieses Feature ist übrigens in Österreich noch nicht erhältlich, aber in Deutschland. Wenn er daheim ist, hat er sich zur Unterhaltung das Ganze mit TuneIn und Spotify gekoppelt. Er kann sich auch YouTube-Videos irgendwie anschauen, weil über Chromecast ist sein Google Home auch mit dem Fernseher verbunden. Dann hat er irgendwie das Ganze mit Philips Hue verbunden und steuert tatsächlich sein Licht. Seine Aussage ist, das klappt super. Dann verwendet er Google Home auch noch zur Timersteuerung beim Grillen, als Erinnerung zum Wenden zum Beispiel. Und er lässt auch Einträge zur Einkaufsliste hinzufügen. Entfernen kann man sie derzeit nur per App, aber hinzufügen kann man sie scheinbar auch mit Sprachsteuerung. Telefonieren kann er noch nicht, das würde er sich aber sehr wünschen. In den USA und Großbritannien gibt es das schon, weil er würde auch gerne E-Mails diktieren. Und sonst nutzt er das Zeug auch noch, um alle möglichen Fragen zwischendurch zu beantworten. Was sagt uns das jetzt alles? Google weiß, mit wem man spricht, schreibt, wann man außer Haus geht, was man einkauft, was für Musik man hört, was für Serien man anschaut, wann man schlafen geht, indem man das Licht auf- und andreht. Und über die Hobbys weiß es halt auch. Man könnte sagen, ja, das weiß Google ja eh schon über unsere Online-Aktivitäten, aber jetzt weiß es halt einfach noch viel mehr. Und das Ganze ist, also Google ist in dem Fall plakativ für alle digitale Assistenten, weil das Ganze geht auch mit Amazon Echo und ist keineswegs so, dass das jetzt nur Google ist, also Amazon weiß genauso viel. Und was passiert jetzt eigentlich mit diesen Informationen? Die bleiben nämlich nicht bei einem zu Hause im Wohnzimmer, sondern die sind mehr oder weniger, kommen die in die Cloud. Also alles, was nach OK Google oder Alexa oder Hey Siri gesendet wird, wird zu den Firmenservern in die USA geschickt und dort werden die Daten gespeichert. Und zwar unterschiedlich lange. Also es ist nicht so, dass man wirklich weiß, wie lange. Es gibt zwar Data Policies, aber es war für mich nicht rausfindbar, wie lange die Daten gespeichert werden. Bei Siri weiß man es 18 Monate. The Privacy Problems with Digital Assistants, also über diese ganze Problematik gibt es halt schon sehr viele verschiedene Medienberichte. Und die sagen halt alle mehr oder weniger dasselbe, dass das Problem ist, dass all diese Daten, die über einen gesammelt werden, halt einen wirklich großen Wert darstellen. Also es gab da vor kurzem ein Beispiel, also man kann immer wieder Datenauskunftsbegehren machen und das wurde in dem Fall von digitalen Assistenten auch gemacht. Und da haben sich die User teilweise wirklich schockiert gezeigt darüber, dass ja wirklich jede dumme Sprachanfrage, die sie gemacht haben, tatsächlich gespeichert und aufgezeichnet und protokolliert wurde. Und das haben sie dann irgendwie bekommen alles und da waren sie dann selber schockiert, wie viel das Unternehmen eigentlich über sie weiß und wie wenig sie dagegen eigentlich tun können. Und diese Informationen werden jetzt einmal in erster Linie gesammelt, aber man kann davon ausgehen, dass sie auch monetarisiert werden, gerade bei Konzernen wie Amazon oder Google. Und also der Daniel Nesbitt von Big Brother Watch UK sagt zum Beispiel, Amazon Echo kann viel über die Nutzer lernen, über ihre Gewohnheiten und ihre Persönlichkeit. Und die deutsche Bundesbeauftragte für Datenschutz, Andrea Vosshoff, hat auch noch ein anderes Problem adressiert, und zwar, dass Nutzer nicht ausreichend nachvollziehen können, in welchem Umfang und wo die erfassten Informationen verarbeitet werden. Auch ist nicht klar, für wie lange die Daten gespeichert werden. Das habe ich vorher schon eben kurz adressiert. Es ist halt wirklich ein großes Problem, dass man eben als Nutzer nicht weiß, was passiert eigentlich mit den Daten. Und da kommt noch hinzu, dass die Sprachassistenten mittlerweile sich so vernetzen, dass sie nicht nur auf diesen Geräten, von denen ich vorher geredet habe, also Echo und Home, installiert sind, sondern sie kommen auch auf ganz viele andere IoT-Devices, die mit dem Internet verbunden sind. Und meistens kommen da auch mehrere Sprachassistenten mittlerweile schon drauf. Und die reden erstens auch untereinander, die tauschen die Daten auch untereinander aus, und die Geräte haben die Daten auch. Das heißt, es betrifft es nicht nur, wenn ihr jetzt sagt, ach, ihr würdet euch ja so einen Kram ja nie ins Wohnzimmer stellen. Es betrifft euch nicht, ganz so ist es nicht, weil alles, was mit dem Internet verbunden ist, wird heutzutage mit irgendwelchen Sprachassistenten ausgestattet. Und dadurch ist es einfach ein Problem, was uns alle betrifft. Gestern wurde Amazon Echo übrigens mit dem Big Brother Award ausgezeichnet. Das ist die Datenschutz-Negativ-Auszeichnung. Da hat gestern die Verleihung im Rabenhof-Theater stattgefunden. Und die Begründung des Vereins Quintessenz für die Auszeichnung war: Das gruselige Firmenziel Amazon möchte an jeder Transaktion, die weltweit gemacht wird, einen Anteil haben. Dann, wenn man das irgendwie einfach sich nochmal so vor Augen führt, ist es einfach so, dass man sich früher sowas nie ins Haus gestellt hätte. Und heute erwägt man das einfach simpel aus dem Grund der Bequemlichkeit. Aber wenn man sich sowas ins Haus stellt, ist es noch nicht vorbei mit der Privatsphäre. Also es gibt ein paar Dinge, die man tun kann, im kleineren Rahmen zumindest. Sowohl Google Home als auch Amazon Echo verfügen über einen Mute-Button. Das heißt, man kann diesen Lauschvorgang bewusst unterbrechen. Und in den Einstellungen lassen sich die gesammelten Daten auch löschen und kontrollieren. Gleichzeitig kann man natürlich nicht, so wie dieser von mir beschriebene Fall dieses Users, alles mit dem echten Google-Account verknüpfen. Man kann auch einen Dummy-Account anlegen und man kann auch gewisse Funktionen nicht nutzen. Also es zwingt einen ja keiner, das alles zu nutzen. Und auf was man auf jeden Fall immer achten sollte, sind regelmäßige Firmware-Updates von diesen digitalen Assistenten und vom WLAN-Netzwerk. Ja, jetzt kommt aber ein Ja, aber auch von meiner Seite, weil so einfach ist es nicht. Zwar wird offiziell erst nach Hey Alexa oder Okay Google mitgelauscht, aber diese Daten sind halt sowieso prinzipiell nie zu 100% sicher, wie heutzutage gar nichts. Und Und wie man sieht, ist heutzutage wirklich nichts zu 100% sicher. Es ist bereits Forschern gelungen, also dem Mark Barnes, ein Amazon Echo-Gerät mit dem Baujahr 2016 dazu zu bringen, permanent alles mitzuhören, was im Wohnzimmer gesprochen wird. Das heißt, man hat sich in dem Fall wirklich eine Wanze reingestellt. Mit Google Home Mini gab es ebenfalls schon eine Panne. Der Einschaltknopf wird deaktiviert und trotzdem lauschte das Gerät bei den Testgeräten mit. Und Google hat, das war allerdings noch vor dem Marktstart, muss man dazu sagen, das war ein Testgerät eines Journalisten. Und der Fehler wurde mit einem Update vor dem Marktstart noch behoben. Allerdings fragt man sich halt natürlich, wenn das Ganze mit einem Update behoben werden kann, kann das mit einem Update nicht auch wieder rückgängig gemacht werden? Und da muss man sich dann halt fragen, wie viel Vertrauen man eigentlich in diese Firmen hat. Ein anderes Beispiel, was schon tatsächlich in der Realität passiert ist, ist eine gruselige Geschichte. Und zwar eine Niederländerin hat sich eine Webcam angeschafft, um ihr Haustier zu beobachten. Und das Gerät hat auf einmal angefangen, mit ihr zu sprechen und hat gesagt, Hola, Señorita. Also auf Spanisch. Sie war eigentlich Engländerin, dann hat sie irgendwie Niederländerin, Entschuldigung, hat sie zurückgefragt, so von wegen, ja, was ist denn da eigentlich? Wer ist da? Und die Kamera hat sich dann tatsächlich mitbewegt und mit ihr und hat sie durch den Raum verfolgt. Und sie hat das Ganze auf einem Video festgehalten, damit sie nicht für verrückt erklärt wird. Und das war ein IoT-Device, was sie aus einem Discounter besorgt hatte. Also ein relativ billiges, nicht von einem namhaften Hersteller. Ehrlich gesagt, mir war es gar nicht, ich konnte gar nicht rausfinden, um welche Marke es sich da gehandelt hat. Aber es soll auch eigentlich nur ein Beispiel sein und es geht jetzt nicht in erster Linie um Naming und Shaming. Und ja, was da steht auf dieser Folie, habe ich eigentlich vorher schon erwähnt, dass es praktisch eben nicht nur Echo und Home sind, die wir uns ins Wohnzimmer stellen. Und da gibt es halt zum Beispiel noch weitere lustige Beispiele. Ein Pärchen hat auf einer Couch vom TV Sex gehabt und wurden dabei halt von der Smart-TV-Kamera mitgefilmt, weil die gehackt wurde. Und der Clip ist halt leider dann auch im Internet gelandet. Und die Geschichte ist eh schon ein bisschen älter, die habe ich auch letztes Jahr schon kurz hier erzählt. Aber was daraufhin noch passiert ist, das Deutsche Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, BSI, warnt jetzt davor, vor TV-Geräten in Hotelzimmern Sex zu haben. Wieso in Hotelzimmern? Ja, weil Hotelnetzwerke prinzipiell attraktive Ziele für Kriminelle sind. Und die sind meistens auch wirklich nicht hinreichend geschützt. Andere Beispiele für IoT-Hacks, die nicht von Angreifern gemacht worden sind, sondern von Hackern, und zwar zu Demonstrationszwecken, also Sicherheitsforschern, wurde zum Beispiel letzte Woche auf dem IoT-Kongress in Wien gezeigt von zwei Oberösterreichern von der FH Oberösterreich. Die konnten eine intelligente Waage so verändern, dass die Daten halt mitgelesen werden konnten. Dann haben sie Gespräche von einem Kuscheltier abgehört. Ich habe da vorher lustigerweise, wie ich reingekommen bin, ein kleines Mädchen gehabt, die hat mir einen Papagei hingehalten, der reden konnte. Ja, genau mit meiner Sprache, ich habe vorhin diesen Papagei reingesprochen, könnte man jetzt eigentlich meine Stimme nehmen und dieses Gespräch verändern und ja, von außen könnte man halt eigentlich tatsächlich mithören, was die Kinder mit ihrem Kuscheltier sprechen. Dann ist es ihm noch gelungen, Wasserkocher einzuschalten, Glühbirnen und so weiter. Ja, und wenn wir uns jetzt vorstellen, was man damit noch so alles machen könnte, sieht man auf diesem Slide. Ein anderes Beispiel für IoT-Kram, der geknackt worden ist, ist von Fabian Mittermeier von SEC Consult aus Wien. Der hat mir im Rahmen meiner journalistischen Tätigkeiten gezeigt, wie man eine IP-basierte Überwachungskamera knackt, die offiziell als vandalismussicher beworben worden ist. Also vandalismussicher im Sinne auch von, also das ist diese Kamera, die ihr jetzt seht. Und das Ganze hört sich erst einmal wenig spektakulär an. Aber es ist halt einfach echt so, wie wir es aus Filmen kennen. So wie der sie verändert hat, hätte man da zum Beispiel, also diese Kamera hat diesen einzigen Zweck, Leute zu überwachen im Sinne von in Filialen, also nicht Leute zu überwachen, falsch, also zu überwachen, ob irgendwas passiert, also Einbrecher. Und wenn dann die Aufnahmen aber verfälscht werden können und zum Beispiel bei einem Bankraub anzeigen, dass nichts passiert ist, obwohl eigentlich was passiert ist, weil falsche Bilder eingespielt worden sind, hört sich das halt teilweise an wie in einem Hollywood-Film, kann man aber mit dieser Kamera machen. Und somit wird sie eigentlich auch als Sicherheitsobjekt nutzlos. Und was hat er genauer gemacht, um das zu funktionieren, erkläre ich nur ganz kurz. Das Ganze konnte per Fernwartungszugang kontrolliert werden und hatte ein hardcodiertes Passwort und mit dem konnte man dann halt auf dieses Gerät zugreifen. Und das ist, waren jetzt nur ein paar wenige Beispiele aus dem Sicherheitsbereich. Aber das ganze IoT-Netz ist mehr oder weniger nicht wirklich gut. Das sind übrigens die zwei. Also der eine ist der Forscher, der andere ist sein Chef. Und mit seinem Chef habe ich auch geplaudert. Und der hat mir auch irgendwie gesagt, was helfen könnte, um irgendwie überhaupt einmal darauf aufmerksam zu machen. Und zwar schlägt er ein Minimum an Transparenz vor, sozusagen ein Rating von A bis F für Sicherheit von IoT-Geräten, ähnlich wie bei Energielabels oder auch zum Beispiel, es gibt ja auch Bio-Labels. Wenn man einfach, wenn zum Beispiel ein Hersteller sich wirklich darum bemühen würde und sagt, Sicherheit hat bei meinem IoT-Gerät die höchste Priorität, dann könnte man das tatsächlich irgendwie auch belohnen. Und das wäre ja eigentlich was, was allen, die das zum Kriterium für ihren Kauf machen wollen würde, eigentlich ein wirklich erstrebenswerter Ansatz. Ja, es können aber auch noch ganz andere Dinge gehackt werden. Ich habe vorher schon geredet über den Teddybär, also über Spielzeug und diesen Papagei, der mir da vorher von dem Mädel gezeigt worden ist. Das ist ein Teddy, der wurde gehackt. Und die Stiftung Warentest hat sich jetzt einmal mehrfach Spielzeug angesehen, vernetztes Spielzeug, und ist zu diesem Entschluss gekommen, das ist nicht gut. 3 von 7 geprüften Spielzeugen wurden als sehr kritisch eingestuft, alle anderen geprüften als kritisch. Und das war eben dieser Teddy, dann noch Roboter, Hunde und Puppen. Und was war da eigentlich, was ist da genau das Problem mit dem vernetzten Spielzeug? Also bei 3 von den getesteten Spielzeugen war es eine Bluetooth-Verbindung, die weder ein Passwort noch einen PIN-Code erforderlich gemacht hat. Das heißt, jeder konnte sich damit verbinden und nicht nur die Eltern oder die Kinder. Jeder, der in der Nähe ist natürlich, also Bluetooth-Reichweite und so, ja. Aber das reicht halt für die Stiftung Warentest, um das als kritisch zu sehen. Dann gibt es beim Spielzeug auch noch so, dass das meistens in Verbindung kommt mit dazugehörigen Apps. Und da ist es wieder so, dass die die Geräte-ID erfassen und die über, und wieder die Nutzerdaten halt an die Cloud und an die Drittfirmen übertragen werden oder sogar Tracker gesetzt werden. Die Empfehlung hier, die kommt jetzt in dem Fall nicht von mir, sondern auch von der Stiftung Warentest. Ein nicht internetfähiger, dummer Teddy ist in Zukunft vielleicht die intelligentere Wahl als ein smarter Teddy. In Deutschland wurde auch ein vernetztes Spielzeug bereits verboten, und zwar die Puppe Kyla. Das ist eben so eine Art Barbie, aber keine Barbie. Und die wurde in Deutschland als verbotene Sendeanlage eingestuft. Das heißt, und das Beste an der Geschichte ist, da wurde nicht nur der Verkauf verboten, sondern alle, die diese Puppe gekauft haben, müssen sie zerstören, weil sonst droht eine Strafe von 10.000 Euro. Ich habe mich mal erkundigt, wie die Rechtslage in Österreich zu dieser Puppe ist. Also in Österreich muss man sie nicht zerstören, aber sie wird vom VKI Österreich als Datenschutzrisiko eingestuft und als Spionin im Kinderzimmer. Und es ist eben genau diese Bluetooth-Problematik, die ich vorher schon angesprochen habe, wirklich bei dieser Puppe relevant. Und der VKI Österreich bietet betroffenen Nutzern, die diese Puppe gekauft haben, Hilfe bei der Rückgabe an, für alle, die sie halt auch in Österreich loswerden wollen. Also wir haben eine andere Rechtslage als in Deutschland, aber das zeigt eigentlich ganz schön, wie gefährlich vernetztes Spielzeug ist. Ja, jetzt komme ich zu einer anderen Art von Spielzeug, und zwar, es gibt ja auch Erwachsenen-Spielzeug. Also, und auch hier testen Forscher immer wieder, und da gibt es auch ganz, ganz, ganz viele Dinge, die einfach ganz, ganz, ganz kritisch sind. Und da geht es dann um das intimste Privatleben von Erwachsenen. Also es ist genauso schlimm wie von Kindern, meiner Meinung nach. Also es ist beides für mich schlimm. Und zwar hat ein Unternehmen namens Pentest Partner Sicherheitslücken in einem Dildo mit Kamera festgestellt. Und diese hat halt die vollständige Kontrolle über das Sexspielzeug ermöglicht und auch, dass Benutzer bei der Verwendung beobachtet werden und eben integrierte Kamera. Und diese Kamera kann halt alles filmen. Die konnte man, also extern und intern, sage ich jetzt mal nur. So sieht das Teil aus. Da vorne ist die Kamera. Also es ist wirklich eine endoskopische Kamera. Und von diesem Device war das Standardpasswort 888888. Und ja, wer vergessen hatte, das zu ändern, hatte halt ein paar Nutzer mehr, die dazu sahen bei den Aktivitäten. Der Forscher hat das Ganze festgestellt. Das Video zeige ich jetzt aus Zeitgründen nicht, weil ich möchte euch noch ein bisschen was erzählen. Ja, dieselbe Firma hat auch noch weitere lustige Dinge gehackt. Zuletzt, das war erst letzte Woche, einen Buttplug. Und es gibt auch noch ein weiteres Projekt, was sich genau mit der Forschung beschäftigt für diese Dinge. Und zwar Internet of Dongs nennt sich das. Da ist die Domain, Internet of Dongs, also. Und die forschen eben genau auch zu diesen Themen, wie viele Sicherheitslücken Sexspielzeuge halt haben können. Und das, genau das betrifft ja eigentlich alles unsere Privatsphäre. Und es geht ihnen genau darum, die Privatsphäre aller Nutzer, die sowas benutzen, zu schützen. Und völlig seriös und wirklich die Geräte bekommen sie zur Verfügung gestellt, teilweise kaufen sie sie auch. Das ist die Website dazu. Dann gibt es auch noch Internet of Shit. Für alle, die sich über solche IoT-Fails, die ich gerade irgendwie erzählt habe, selbst schlau zu machen, regelmäßig, könnt ihr dem Account auf Twitter folgen. Jetzt möchte ich noch ganz kurz zu den Sonos-Lautsprechern kommen, weil, also jetzt möchte ich noch mal ganz kurz einen minimalen Schwenk weg von den Sicherheitslücken zurück zum Datenschutz machen. Und zwar hat Sonos nämlich neue AGBs und Datenschutzbestimmungen verfasst. Und wer ihnen nicht zustimmt, kann Sonos-Produkte künftig nicht mehr nutzen. Ein Opt-out würde dazu führen, dass die Produkte nicht mehr funktionieren würden, hat Sonos selbst bestätigt. Und warum haben sie die Datenschutzbedingungen geändert? Weil sie die Daten auch an Amazon Alexa und Google Assistant schicken werden. Also tun bei Alexa und werden bei Assistant ab 2018. Und ich meine, solche Sonos-Lautsprecher sind ja nicht billig. Und genau da ist wieder, dieses Beispiel zeigt für mich jetzt noch einmal schön, wer hat eigentlich Zugriff auf die Daten und wer speichert sie wo. Gut, da geht es jetzt nur um Musik, kann man sagen. Aber wenn das dann wieder mit den anderen Daten, die über einen existieren, bei Google oder Amazon vernetzt wird, ist das eigentlich auch ein sehr aussagekräftiges Kriterium. Das ist nicht fair, sagen halt Bürgerrechtler und sagen, Nutzer sollten halt auch eine Wahlmöglichkeit haben. Und das ganze Problem an der ganzen Sache ist der Besitz. Man besitzt eigentlich dieses Gerät, aber man besitzt nicht die Software dazu. Und der Universitätsprofessor Joshua Fairfield hat dazu ein Buch geschrieben und sagt eben, dass wir unsere Geräte selber mehr oder weniger nicht mehr kontrollieren, sogar nachdem wir sie gekauft haben. Und das ist auch ein Problem, was zu dieser ganzen Sache mehr oder weniger mit dazugehört, weil es dadurch eben unsere Privatsphäre unterwandert wird. Wir besitzen ein Gerät, aber wir können es nicht mehr nutzen, wenn die AGBs geändert werden. Ein jüngstes Beispiel ist auch noch die Nest Cam. Die kostet 199 Euro. Und dient eigentlich dazu, zu überwachen. Also auch wieder, es ist eine Überwachungskamera, die man sich kauft, um sein Heim sicherer zu machen. Und das Geschäftsmodell von Nest ist aber nicht etwa der Verkauf dieser Kamera, sondern das Abo dazu. Wenn man diese Kamera kauft und kein Abo abschließt, gibt es keine Videoaufnahme für den Nutzer. Es ist so, dass die Aufnahme dann nur 3 Stunden rückwirkend gespeichert wird, aber man sich selbst im Falle, wenn was passiert ist, nur Screenshots ansehen kann, aber niemals dieses Video. Um diese Aufzeichnung nutzen zu können, muss man zwingend ein Abo abschließen. Und zwar ein ziemlich, ziemlich, ziemlich teures Abo. 10 Euro für einen 10-Tages-Videoverlauf im Monat oder 100 Euro im Jahr. Für jede weitere Kamera 5 Euro monatlich. Und das Problem an dieser Kamera ist auch, sie funktioniert gar nicht ohne Internetverbindung. Die ist jetzt gerade erst wirklich vor kurzem auf den Markt gekommen und ist auch wirklich so ein Beispiel. Wir besitzen ein Produkt, aber es gehört uns nicht, weil wir die Daten nicht haben und die Daten nicht bekommen. Und da wäre jetzt zum Beispiel eine Lösung, dass es so eine Art Recht auf Online gibt. In einem anderen Fall haben zum Beispiel schon Landwirte protestiert. Bei denen war es so, die haben Traktoren bekommen und die Software ging nicht mehr. Nein, was rede ich denn jetzt? Also sie haben Traktoren bekommen und die Software war und diese Traktoren waren mit einer Software ausgestattet und sie konnten sie nicht mehr benutzen, wenn es dann ein Update geben musste, wenn ein Problem war, weil da musste zuerst ein Techniker kommen, das Zeug reparieren. Und diese Reparaturen wurden eben nur mit Bezahlung und sonst war der Traktor nicht mehr nutzbar. Und die Landwirte sagen, das geht für sie nicht im laufenden Betrieb, wenn sie gerade ernten müssen. Das geht überhaupt nicht. Und die haben dann ihre eigenen Traktoren gehackt und Software aufgespielt von einer ukrainischen Firmware, die eigentlich das Gleiche gemacht hat, nur um diese Problematik. Sie haben einen Traktor gekauft, der nicht mehr funktioniert, zu umgehen. Und das sozusagen, sie fordern ein Recht auf Reparatur und analog dazu müsste man im Bereich von so anderen von anderen Devices, die wir besitzen, halt auch ein Recht auf Offline fordern, sozusagen. So, und jetzt hören die lustigen Beispiele auch schon auf und ich möchte noch ein bisschen darüber reden, was gibt es eigentlich für Lösungsansätze und was wollen wir als Gesellschaft? Aus Sicht der Mobilfunkindustrie kann man die Vernetzung nicht mehr aufhalten und man wird sie auch nicht mehr aufhalten wollen, sagt zum Beispiel der 3-Chef, mit dem ich gesprochen habe. Aber wir müssen uns trotzdem noch lange nicht, also wir als Menschen und wir als Kunden und wir als Konsumenten müssen uns trotzdem nicht alles gefallen lassen, was uns die Industrie aufzwängt. Weil wir können uns noch immer dafür entscheiden, keine Nest-Kamera zu kaufen, die immer online ist. Das soll jetzt nicht gezielt gegen Nest sein, sondern das ist jetzt nur plakativ als Beispiel gemeint. Wenn wir uns IoT-Devices anschaffen, können wir uns trotzdem fragen, muss das jetzt wirklich ans Internet? Oder muss das wirklich permanent ans Internet? Man kann es eben, Amazon Echo kann man ja eben auch abdrehen. Also man muss wirklich alles die ganze Zeit im Internet mitlaufen. Und genau deswegen wäre eben so eine Offline-Funktion, wie ich sie vorher erwähnt habe, eigentlich ganz wichtig. Ja, jetzt noch irgendwie kurz zu den rechtlichen Sachen. Da ist der Max Schrems Spezialist, der später ja auch noch hier auf der Privacy Week was erzählen wird. Und der fragt sich eigentlich, wie viel Vernetzung ist eigentlich gesund? Und wenn mir jetzt irgendwelche Unternehmen erzählen, sie wollen die Datenschutzverordnung, die ab Mai 2018 in Kraft tritt, nicht einhalten. Also die verpflichtet Unternehmen nämlich dazu, Privacy by Default und Privacy by Design einzusetzen. Und mir haben tatsächlich Unternehmen schon erzählt, na ja, wir haben schon davon gehört, aber das ist so viel Aufwand, wir machen das erst, wenn wir geklagt werden. Ja, da kommt Max Schrems ins Spiel, er ist Spezialist fürs Klagen. Er sagt, man kann das dann tatsächlich einklagen, wenn irgendwas mit den Daten passiert. Und das wird die Unternehmen früher oder später noch viel mehr treffen, als das, was eigentlich immer in den Medien ist, von den hohen Strafen. Wenn ganz viele Nutzer diese Unternehmen dann tatsächlich für Verletzungen verklagen, ist es halt einfach echt ein Problem. Drei Folien habe ich noch, dann bin ich tatsächlich am Ende, weil mir läuft ein bisschen schon die Zeit davon. Ganz kurz, in den USA gibt es ein Security Risk Reduction White Paper. Was gibt es in Europa? In Europa gibt es ein Strategiepapier zur Cybersicherheit, was im September 2017 vorgestellt worden ist. Der EU-Vizepräsident Jens Ansip, ich wollte ihn jetzt gerade Englisch aussprechen, aber warum? Der setzt sich auch für EU-weite Zertifikate und Labels ein. Und das EU-Parlament hat vor kurzem einen Bericht über die Bekämpfung von Cyberkriminalität verabschiedet. Das ist der Ist-Zustand. Dann gibt es aber auch noch ganz viele wichtige Ideen. Eben nicht alles muss ans Netz, dieser verpflichtende Offline-Modus, zum Beispiel für Haushaltsgeräte wie Kühlschränke und Toaster. Einer, der diese Empfehlung ausgesprochen hat, ist eben Jan Albrecht. Das ist ein EU-Abgeordneter für die Grünen. Und der ist auf Europaebene für mich aber vor allem ein Experte, der sich wirklich intensiv mit diesen Themen befasst und sich wirklich fragt, was kann man tun, um dieses Problem zu lösen. Der hat auch noch ein paar andere Vorschläge, die ich jetzt einfach so unkommentiert euch erzählen möchte. Und zwar eine digitale Produkthaftung für kommerzielle Softwarehersteller, die dann haftbar gemacht werden, wenn das smarte Teddy gehackt wird und die Sicherheitslücken nicht geschlossen werden. Dann wäre noch eine Möglichkeit, Software-Lizenzvereinbarungen abzuschaffen, die eben so Folgeschäden irgendwie ausschließen. Viele Unternehmen schreiben sich ja mittlerweile rein, wir sind nicht verantwortlich, wenn irgendwas mit ihren Daten passiert. Naja, wer denn sonst? Und zu guter Letzt noch ein Bereich aus dem Online-Kaufrecht. Softwarehersteller sollten Updates für Sicherheitslücken schnellstmöglich anbieten müssen und die Gewährleistung auf Nachbesserung und Umtausch um Mängel bei IT-Sicherheit erweitern. Ist eigentlich auch ein sehr interessanter Punkt. Ja, und hiermit bin ich am Ende meines Vortrags. Vielleicht haben wir noch kurz Zeit für diesen Punkt. Ansonsten danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Alles, was ich euch jetzt erzählt habe, habe ich irgendwie in einer Linkliste für euch online bereitgestellt und hier ist der Link.
Dann sage ich vielen Dank für den Vortrag. Ich glaube, es geht sich noch eine schnelle Frage aus. Gibt es? Komm schon.
Meiner Meinung nach erscheint mir die Forderung nach dem Recht auf Offline ganz wesentlich. Die sollten wir sogar in den digitalen Grundrechten verankern lassen. Und bitte nicht zu vergessen, es geht nicht nur um das Recht auf Online im Sinne der eigenen Veröffentlichung von Daten, sondern auch um die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des täglichen Bedarfs. Wenn Sie irgendwann einmal so weit sind, dass Sie nicht mehr einkaufen gehen können, Brot, Milch, Wasser oder elektrische Dienstleistungen der Netzbetreiber in Anspruch nehmen können, ohne dass sie selber online sind, ja, das gehört meiner Meinung nach auch zu dem Recht auf Offline. Und ich würde ersuchen, dass wir auch diese Fragen in dieses Recht auf Offline mit einbeziehen, bitte. Danke.
Danke sehr. Kann ich Ihnen nur zustimmen, dass das ein Punkt ist, der viel mehr betrifft als nur IoT-Devices.
Ja, dann sage ich nochmal vielen Dank für den Vortrag und für diese Sammlung an Gruselgeschichten eigentlich. Und wir werden in 1 bis 2 Minuten hier mit dem Vortrag zum Thema Stalking weitermachen. Im Saal 2 gibt es von Michael Sonntag den Vortrag, wie man eben in Österreich einen Tor-Exit-Node betreiben kann. Vielen Dank.